Wir dürfen beten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. In den vergangenen Sonntagen haben wir aus dem Philipperbrief dieses wunderbare Wort gehört, denn für mich ist Christus das Leben. Und durch die Gnade des Herrn dürfen wir heute hier die Betrachtung dieses Philipperbriefes, dieses Wortes Gottes aus Kapitel 2, die Verse 14 bis 30 fortsetzen. Das Hauptthema, wie wir wissen, aber das sollte man sich immer wieder neu vergegenwärtigen, weil dieser Herr ja unter uns ist, das Hauptthema ist der Jesus Christus, wie in der gesamten Heiligen Schrift. So steht ja auch geschrieben, denn für mich ist Christus das Leben. In ihm ist das Leben, wie es heißt, und das Licht der Menschen. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir das. Denn darin besteht das Zeugnis, heißt es weiter im ersten Johannesbrief, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer dem Sohn glaubt, oder wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das alleinige Fundament wahren Lebens ist dennoch demnach allein dieser Herr Jesus Christus, der Einzigartige. Es ist darum für dich und mich äußerst wichtig, diesen einzigartigen, unbeschreiblichen Herrn und Heiland vor Augen und im Herzen zu haben. Und dazu verhelfe uns unser Herr in seiner Barmherzigkeit und Treue immer wieder. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass dieser unser Erbarmer der Allmächtige ist, dann bleibt uns doch im Grunde genommen nur Anbetung und Staunen darüber, dass wir durch ihn, durch den Vater, so Begnadigte sind, der sich unser angenommen hat und immer wieder neu, täglich neu annimmt. Und von diesem Herrn Jesus Christus heißt es ja so einzigartig, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und wie heißt es nun weiter? Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er hat vor allem und er ist vor allem und er hat alles und es hat alles seinen Bestand in ihm. Es hat alles seinen Bestand in ihm. Das muss man wieder unterstreichen, damit man sieht und wieder neu wahrnimmt, mit wem wir es eigentlich zu tun haben dürfen. Tag um Tag. Er existierte also vor der Schöpfung. Und seine uneingeschränkte Souveränität bezeugt er darum mit seinem göttlichen Zeugnis in seiner Offenbarung. Da sagt er, Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. So befindet sich, und das muss man auch wieder versuchen neu zu erfassen, das gesamte Universum, alles befindet sich unter seiner souveränen Herrschaft. Mit diesem Herrn darf ich es zu tun haben. Und dieser unaussprechliche, gewaltige Herr aller Herren, so heißt es im Hebräerbrief, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er, der alle Dinge ins Dasein gerufen hat, er trägt auch seine Schöpfung und vollführt alle seine Ratschlüsse von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sollten uns diese unbeschreiblich gewaltigen Aussagen über den Herrn Jesus Christus doch tief ergreifen, immer wieder aufs Neue, das schenke er uns in seinem Erbarmen. dass er sich um unseretwillen so unvorstellbar erniedrigt hat, wie es die Schrift gerade auch hier im Philipperbrief zeigt, obwohl er Gott ist. Da heißt es, nahm er die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Warum? Was hat ihn dazu getrieben? Und da meine ich, sollten wir immer wieder neu richtig hinhören. Wir haben uns so leicht gewöhnt an diese Vokabel, an diese Worte. Und das ist unsere Gefahr, dass wir es gar nicht mehr richtig wahrnehmen, was geschrieben steht. Um dich und mich, die wir gottlos und ohne Frieden mit Gott waren, aus dem verdienten Gericht Gottes zu erlösen. Er starb, wie wir wissen, aber wieder immer neu in Erfahrung bringen sollten. Er starb als stellvertretendes Sühnopfer am Kreuz für Golgatha, für meine und für deine Sünden. Hören wir das? Für deine und für meine Sünden ist er gestorben. Können wir das auch versuchen, immer wieder neu besser zu begreifen, dass wir davon auch wirklich geprägt sind? Das weltliche Wesen, mit dem wir doch immer wieder zu tun haben, will und kann uns daran hindern, dieses Recht zu begreifen, Recht zu verinnerlichen. Und darüber sollten wir, meine ich, doch rechte Buße tun, damit wir recht hören und besser begreifen können, was sein vollkommenes Erlösungswerk für mich persönlich, für uns bedeutet. Denn wie der Herr Jesus Christus so wunderbar in Johannes 5, 24 bezeugt, da heißt es, wahrlich, wahrlich, und wo er wahrlich, wahrlich sagt, dieses zweimal Wahrheit, Wahrheit oder wahrhaftig, wahrhaftig, da sollte man besonders hinhören. Ich habe mir angewöhnt, in der Bibel diese Stellen besonders zu unterstreichen, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, er macht uns aufmerksam, jetzt hört gut zu. Und dann sagt er in diesem Vers 5, 24, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, mein Wort hört und dem auch glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgerungen. Haben wir es recht gehört? Der hat ewiges Leben. Doch beides, sein Wort hören und recht glauben, wie wir wissen, steht nicht in unserer Macht, sondern es ist einzig und allein die göttliche Gnade und Barmherzigkeit, die da uns führen, wie es eindeutig das wahrhaftige Wort Gottes bezeugt. Hören wir unbedingt dazu das Bekenntnis unseres Herrn Jesu Christi über die uneingeschränkte Souveränität Gottes über alle Menschen, in dem eindeutigen Wort, in Lukas Kapitel 10, Vers 22, da heißt es, so bedeutungsvoll, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und jetzt kommt diese Stelle. Und wem der Sohn es offenbaren will. Was bezeugt der Herr Jesus Christus im Gebet zu seinem Vater für seine Jünger in Johannes 17, Vers 6, so unmissverständlich? Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und darum betont dieser Heiland Gott ausdrücklich in Johannes 15, Vers 16 die göttliche Erwählung mit den Worten, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und darum darf es auch im ersten Kapitel des Philipperbriefes, den wir jetzt betrachten, so grundlegend heißen, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Oder glaubst du im Ernst, dass in dir genug Überwindungskraft und Beharrungsvermögen vorhanden sind, um ans Ziel der ewigen Herrlichkeit zu kommen? Wenn dich Gottes Geist von deiner eigenen Schwachheit überführt hat, dann wirst du von Herzen dankbar sein, dass du Gottes Werk werden durftest. Die aus Gott geboren sind, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das bezeugt ja Gottes Wort untrüglich in Johannes 1, die Verse 12 und 13. Und damit dürfen du und ich aus seiner großen Gnade unendliches Leben aus Gott haben. Lass uns deshalb immer wieder neu die himmlischen Segnungen in Christus anbetend betrachten, wie sie uns in Epheser Kapitel 1, Verse 4 bis 6 bezeugt werden. Da heißt es, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Kindschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und diese Kinder des Höchsten, man kann es nicht fassen, diese Kinder des Höchsten sind wahrhaft göttlicher Natur teilhaftig geworden. Und das bezeugt Gottes Wort durchgängig an vielen Stellen. Das, was wir gelesen haben. Wir, du und ich, sind göttlicher Natur geworden durch Jesus Christus. Und das sprengt, meine ich, doch jedes Fassungsvermögen. Doch seine Zusagen sind unverbrüchlich. Das heißt Ja und Amen in ihm. Und deshalb finden wir in den vier Kapiteln des Philipperbriefes diese Freude über dieses nicht endende Leben aus Gott in dem Herrn Jesus Christus. Aus Gnaden erhalten zu haben. Und darum kann der Apostel Paulus auch aus dem Gefängnis bezeugen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wie ist das nun bei mir und bei dir? Die Frage sollten wir uns selber stellen. Sind wir nicht so leicht abhängig von äußeren Umständen? Ist wirklich Christus mein Leben? Wie kann ich das prüfen, was so unendlich entscheidend ist, und zwar für die Zeit und für die Ewigkeit? Wie steht es geschrieben? Römer 8, Verse 14 und 15. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das ist so überaus bedeutungsvoll, dass man hier stehen bleiben müsste, um das noch mehr zu betrachten. Denn dieser Geist des Christus ist das Leben aus Gott. Wir haben Leben aus Gott. Und dieser lebendig machende Geist Gottes macht uns sein Wort groß und verständlich, sodass wir es wahrhaft als die göttliche Wahrheit erkennen können. Und dieser Geist aus Gott befähigt uns, diesem göttlichen Wort zu gehorchen, indem wir danach trachten, was des Geistes ist. Jeder, der durch Gottes Gnade wiedergeboren ist, in dem nun sein Gottes Geist wohnt, wird die Frucht tragen, die dieser Geist im Leben hervorbringt. Darum werden wir als Gläubige ermahnt und damit auch zugleich ermuntert mit den Worten, wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Galater 5, 25. Denn Christi Kraft ist die alleinige Quelle alles Tuns und alles Lassens, wie es so wunderbar bezeugt wird. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Der Herr Jesus Christus ist eben die Gabe aller Gaben. Diese Erkenntnis sollte uns mehr und mehr durch die Kraft, die er in unserem Leben wirkt, in sein Bild umgestalten. Christus ist wirklich das Leben, und zwar das nicht endende Leben aus Gott, das allein unsere wahre Freude und Zuversicht sein will und ist. Lassen wir Gott in unserem Leben wirken. Das ist so wichtig, meine ich. Hat er doch in seiner großen Gnade verheißen, dass er es ist, der uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Das bete ich fast täglich. In unserer Schwachheit, die wir Tag um Tag spüren, will er uns doch stärken. Bleiben wir darum wirklich von diesem erbarmenden Herrn und Heiland abhängig. Das ist dann wahres Leben in Christus. Dann sind wir durch ihn auch immer wieder in der Lage, das zu tun und zu lassen, was wir nunmehr in den Versen von Kapitel 2, 14 bis 18 betrachten dürfen. Dort steht, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf den Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Soweit der Text. Dieses Murren und diese Bedenken, die uns Gottes Wort jetzt vor Augen hält, sind oftmals unsere Lebensumstände, mit denen wir uns nicht einverstanden erklären. Wir nehmen sie eben nicht als Gottes Wege in unserem Leben hin, anstatt, wie es dem Willen Gottes entspricht, Gott dem Vater alle Zeit und für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank zu sagen. Und zwar, wie es ausdrücklich gefordert wird in seinem Wort, in der Ehrfurcht vor Gott, in der Ehrfurcht oder Ehrerbietung vor Gott, die eigentliche Geisteshaltung der Christen, des Christen sein sollte, um sich auch unterzuordnen, wie es heißt im ersten Petrusbrief, was oft nicht im Zusammenhang gelesen wird. Nun demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ein großer Inhalt. Und wie heißt es denn weiter in dieser wunderbaren göttlichen Zusage, die jetzt folgt? Alle eure Sorge werft auf ihn. Was macht er denn? Denn er sorgt für euch. Dieser gewaltige Herr und Heiland sorgt für dich und für mich. Sollten wir das nicht mit großem Dank immer wieder bekennen und ihm sagen, dass wir so viel zu danken haben und zu loben über seine große, große Barmherzigkeit. Leider ist es oftmals bei uns umgekehrt, dass wir sorgen und ihn nicht an die erste Stelle setzen, der doch alles in seinen allmächtigen Händen hält. Gottes Wort verlangt und sein Gehorsam. Der Herr Jesus Christus sagt uns selbst sehr deutlich: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ist also nicht von dem Gefühl hier die Rede, sondern die Gebote zu halten, also danach zu fragen, was er uns sagt, dass wir das auch tun. Sind doch Liebe zu Christus und Gehorsam untrennbar miteinander verbunden. Wie es im Text jetzt heißt, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes. Und das beschreibt einen Glaubensprozess des Gläubigen, durch den er in das Bild des Herrn Jesu Christi hineinwachsen kann und soll, weil er vor dem heiligen Gott noch unvollkommen ist. Das kennen wir als seine Nachfolger zur Genüge. Doch als seine Kinder, sagt der Text, das Wort Gottes, sind wir von Gott berufen, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts im Wort und Wesen auf das Licht der Welt, den Herrn Jesus Christus hinzuweisen. Und dieser göttliche Befehl, es ist ein Befehl, dieser göttliche Befehl erfordert Gewissenhaftigkeit und auch Konsequenzen in unserem gesamten Verhalten. Denn wir sollen das Wort des Lebens darbieten, wie es hier so anschaulich heißt. Denken wir dabei an die wunderbaren Worte unseres Herrn Jesu Christi, dem Licht der Welt: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens bekommen, vielleicht. Er wird das Licht des Lebens haben, steht hier. Und darüber bin ich so froh. Wenn wir es verdunkeln, ist das unsere Sache. Aber wir haben durch seine Gnade und Barmherzigkeit täglich neu das Licht des Lebens durch den Geist aus Gott. Uns ist das Anliegen unseres Herrn und damit auch seines Apostels, dass wir uns ihm völlig hingeben. Er starb für uns, sagte kürzlich Frank. Warum sollte ich nicht für ihn leben? Und zwar, wie geschrieben steht, im priesterlichen Dienst unseres Glaubens, sagt der Text, im priesterlichen Dienst unseres Glaubens. Und das als Antwort auf Gottes Gnade in seinem Sohn, unserem Heiland. Wenn ich aber, so haben wir es gelesen, sagt der Apostel, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Das will aussagen, selbst wenn ich dafür den Tod erleiden sollte, tue ich das gerne. Im alten Bund war das Trankopfer das abschließende Opfer nach Brand- und Speisopfer. Der Apostel sah also seinen bevorstehenden Tod als letzte Opfergabe für Gott. Der Apostel ruft sich auf die Erbarmung Gottes in seinem Leben, auf diese großen Erbarmungen Gottes in seinem Leben und nicht auf eine religiöse, fleischliche Leistung, vor der die Schrift nur warnt, die zu vollbringen wäre, sondern auf die normale Auswirkung, der von Christus gewirkten Erlösung als einer natürlichen Lebensäußerung des in ihm wohnenden Geistes Gottes. Gottes Geist ist ein lebendig machender Geist. Und wenn wir ihn dämpfen, ist das unsere Schuld. Und dann sind wir auch nicht glücklich. Seine Opferbereitschaft, hier des Paulus, lässt die Gesinnung des Herrn Jesu Christi deutlich erkennen. Und dann heißt es in Vers 5 im zweiten Kapitel: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Beim letzten Passamahl legte der Herr Jesus Christus seinen Jüngern auf ihr Herz. Da heißt es in Johannes 13: Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und jetzt kommt wieder das wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr dies wisst, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Daran sehen wir, dass wahre Freude immer an den Gehorsam gegenüber dem geoffenbart Gottes gebunden ist. Wahre Freude. Paulus suchte nicht seine eigene Ehre, noch seinen eigenen Ruhm. Sein schwerer Weg würde ihm ein Grund zur Freude sein. So haben wir es gelesen. Lassen wir uns doch fragen, was erfreut dich und mich in besonderem Maße? Ist es nicht häufig so, dass das uns völlig froh stimmt, was wir bekommen, besitzen und geworden sind? Verlieren wir nicht meist den Geber aller Gaben aus unserem Sinn? Prüfen wir darauf einmal bitte unser Gebetsleben. Die Gaben sind uns vielfach wichtiger als der Geber. Christi Geist will das in unserem Leben berichtigen, dass er, unser Herr und treuer Heiland, nämlich wirklich im Mittelpunkt steht. Und nur dann haben wir in ihm Leben im Überfluss, wie er uns das als der gute Hirte zugesagt hat, in Johannes 10, Vers 10, dass wir Leben im Überfluss in ihm haben. Und die Gesinnung Christi zeigte sich bei Paulus auch darin, dass er sich an dem erfreuen konnte, was bei den Philippern an Frucht des Geistes Gottes gefunden wurde. Wie ist das bei uns? Freuen wir uns wirklich, wenn Christus verkündigt wird und hochgepriesen, wie es Paulus hier bekundet? Helfen wir mit, dass das Zeugnis Jesu Christi auch bei anderen zustande kommen kann? In den nun folgenden Versen können wir erkennen, dass der Apostel weiterhin bemüht war, der Gemeinde in Philippi zwei vorbildliche Diener des Herrn zu senden, nämlich Timotheus und Epaphroditus. So steht es in den Versen 19 bis 30 geschrieben. 19 bis 30. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener in meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war wirklich auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübtes habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Soweit der Text. Paulus bezeugt hier, Timotheus hat mir gedient, nicht für mich. Er hat mir gedient, aber nicht für mich. Er stellt sich auf die gleiche Stufe mit Timotheus. In Epaphroditus können wir wieder einen Diener Christi erkennen, der im Geiste Jesu Christi lebte, wodurch? Indem er sich selbst aufgab.
Und ich bin so froh und dankbar, dass unser Herr nicht das Unmögliche von uns fordert. Gott selbst wirkt, wie wir eben schon gehört haben, in seiner Gnade immer wieder neu sowohl das Wollen als das Vollbringen nach seinem Willen. Und Epaphroditus hinderte nicht die göttliche Kraftwirkung in der Nachfolge des Herrn. Und so dürfen und sollten wir uns auch gegenseitig immer wieder ermuntern und ermahnen, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Das sagt der Apostel Paulus, beispielhaft auch für uns, denn für mich ist Christus das Leben. Und so haben wir gelesen in Kapitel 2, in den Versen 3 und 4, dort steht geschrieben, tut nichts aus Selbstsucht oder nicht eben Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Gottes Kraft will das in deinem und meinem Leben möglich machen. Und darauf waren Timotheus und Epaphroditus bedacht. Ihnen und gleicherweise auch uns, wenn wir wiedergeboren wurden, gilt dieser Tatbestand, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, in dein und mein Herz, durch den Heiligen Geist, der dir und mir gegeben wurde. Römer 5, Vers 5. Ist es nicht ein wunderbares, nicht zu fassendes Zeugnis der unvergleichlich großen Liebe Gottes zu dir und zu mir? Und das dürfen und sollen wir nun in seiner uns verliehenen Kraft, auch ausleben. Es ist zugleich auch ein Beweis, dass wir ihm angehören. Nach der Schrift gibt es sowohl geistliche als auch fleischliche Christen. Wie schon in der Gemeinde in Korinth gibt es Gläubige, die eine feste Speise und solche, die nur Milch vertragen, die unmündig sind, tiefere Lehrinhalte des Wortes Gottes zu erfassen. Kommt diese geistliche Unreife nicht oftmals dadurch, dass sie zu wenig danach trachten, im Geist zu wandeln? Denn wir wissen, dass Fleisch gelüstet gegen den Geist. Diese widerstreben einander. Darum sollten wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Dann werden wir auch der Aufforderung der Schrift folgen, lasset das Wort Gottes reichlich, die Betonung liegt auf reichlich, in euch wohnen in aller Weisheit. Wer immer neue Hunger und so wie das stete Verlangen nach dem überaus kostbaren Wort Gottes gehören zu den Merkmalen der alles entscheidenden, göttlich gewirkten Wiedergeburt. Jeder wahre Gläubige lebt zwar noch in Unvollkommenheit, das heißt in seiner adamistischen Natur, die er täglich erfahren muss, so musste auch der Apostel Paulus um diese Not der zwei Naturen, des Fleisches und des Geistes der Kinder Gottes, wie es in Römer 7 bezeugt wird, leiden, wenn er spricht und zugleich trösten. Ich elender Mensch. Was kommt jetzt? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das nicht herrlich? Und Gottes untrügliches Wort zeigt uns in Epheser 2, in den Versen 4 bis 7, sehr deutlich den Weg unserer Erlösung. Da steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an dir und mir erweise, in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn uns diese unvergleichliche, göttliche Zusage wirklich geoffenbart und unter die Haut fährt, wie können wir uns dann eigentlich noch selbst leben wollen? Kommt es nicht auch vielfach daher, dass wir die eindringliche Mahnung unseres Herrn missachten, der gesagt hat, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Unser Fleisch ist schwach. Kommt unsere falsche Geisteshaltung nicht oft aus unserer fleischlichen Sicht, dass wir meinen, dass wir das schon schaffen werden? Wenn es dann nicht mehr in eigener Kraft geht, dann wenden wir uns Hilfe suchend an den Herrn Jesus Christus. Und so kommt es dann eben zu diesem falschen Wandel, der den Herrn verunehrt und uns und anderen Problemen bringt. Gottes Wort zu kennen heißt eben auch nicht, nach Gottes Wort zu tun. So bewirkt beispielsweise eine weltliche Gesinnung eine kraftlose Haltung gegenüber dem göttlichen Maßstab in seinem Wort. Kennen wir das nicht zur Genüge? Dieser Weltsinn gibt dann den irdischen Interessen den Vorrang und bestimmt damit unsere Tätigkeit und unsere Pläne. Gegen diese Begehrlichkeit und Freundschaft mit der Welt, Mann Gottes Wort, wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Mich hat dieser Vers 21 in unserem Kapitel noch sehr beschäftigt. Da heißt es ja, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesu ist. Ist das nicht bei uns auch die Not, dass wir unseren angeborenen Egoismus zufriedenstellen wollen und zufriedenstellen, anstatt nach dem Willen Gottes zu fragen? Lasst uns darum immer wieder zu Gottes lebendig machenden Wort zurückkehren. Das ist so wichtig. Und diese Erfahrung, die wünsche ich mir jeden Tag aufs Neue. Welche herrliche Zusage hat unser Herr und Heiland doch gemacht, als er bezeugte, der Geist ist lebendig. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, was sind sie? Diese Worte, die er zu dir redet, zu mir redet, sind Geist und sind Leben. Und dann werden wir bei uns selbst die fleischlichen Blockaden erkennen, die den Geist Gottes in unserem Leben hindern. Dann werden wir auch unsere herrliche und so überaus segensreiche Stellung in Jesus, in Christus Jesus sehen, wie das geschrieben steht. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Christus sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ist das nicht eine unbeschreibliche, gewaltige Stellung, die der Gläubige in Christus Jesus aus Gnaden einnehmen darf? Ich schließe mit dem wunderbaren Wort aus Römer 14, 7 und 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Amen.